Wenn die Golfclubs verstanden haben, wofür stehe ich als Golfclub? Will ich der sportliche Jugendclub sein? Will ich der Erstliga-DGL-Club sein? Oder will ich der Country-Club sein? Ich glaube, das würde dem Markt noch mehr helfen, weil dann würden sich noch viel mehr Menschen in einzelnen Clubs wiederfinden in so einer Art Community. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Es geht Schlag auf Schlag in diesen Tagen, was den Golfturnierkalender angeht, sowohl im Profi- als auch im Amateur- und Breitensport. In dem heutigen DGV-Podcast sprechen wir übers Golftraining. Fabian Bünker ist mein Gesprächsgast. Er betreibt eine eigene digitale Golfakademie und ist vor allem durch seine Online-Trainingsprogramme, einen eigenen Podcast sowie Videotutorials zu einem der reichweitenstärksten Coaches im deutschsprachigen Raum geworden. Und so sprechen wir heute über eine Vielfalt, die sich aus meiner Sicht durchaus hören lassen kann. Denn es geht um Kinder, die mit Golf anfangen. Es geht um Erwachsene. Es geht um das richtige Training. Es geht darum, ob man ein Fitting braucht oder nicht. Wenn ja, wann man es braucht. Und es geht auch um mentale Themen, um Resilienz, um ganz, ganz viel, was die Sportart Golf ausmacht. Und Fabian wagt einen Blick in die Zukunft, was er glaubt, was sich im Trainingsbereich alles noch tun wird, wo er selber hinguckt, nämlich meistens über den Teich nach Amerika, wo viele Sachen schon längst da sind, die auch bei uns im deutschsprachigen Raum aus seiner Sicht gerade im digitalen Lernen noch dazukommen. Und last but not least gibt er seine Einschätzung dazu, wie sich Golfclubs in Zukunft aufstellen müssen. Und er glaubt, dass der ein oder andere nochmal sein Profil schärfen muss, damit es den Golfclubs gelingt, ihre Mitglieder zu binden und vor allem auch neue Menschen zu gewinnen. So, das war eine etwas längere Vorrede, aber ich glaube, es lohnt sich. Damit rein in den Podcast. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger und das ist Lange Rede, kurzes Spiel. So, wir gehen rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf und sage hallo Fabian, grüß dich.
Konstantin, herzlich willkommen. Das sage ich bei meinem Podcast immer. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf in diesem Format hier.
Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Wo erwische ich dich?
Ich bin gerade in Bremen in unserem tatsächlich Podcast-Studio. Wir haben ja selber einen großen Podcast seit vielen Jahren, bald Folge 400. Und da sitze ich, damit der Ton gut ist und wir ein schönes Bild haben. Und ich hier die Ruhe habe mit dir jetzt über, wir haben die Fragen ja schon so ein bisschen vorbereitet, über das Thema Training und Golf und was macht Golf Deutschland zu sprechen. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, super. In der Tat, das haben wir schon eben gesagt, das ist die größte Herausforderung, dass wir so ein bisschen im Timing bleiben. Man könnte höchstwahrscheinlich einen seriellen Podcast dazu machen. Aber lass uns doch erstmal damit starten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, wobei du sagst, ja eben schon, ihr habt einen eigenen Podcast und du bist ja gerade in der Golfbubble auch total umtriebig und bekannt. Aber Einstiegsfrage, wie kam es denn eigentlich zum Thema Golf und auch Golftraining bei dir?
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich über meine Eltern, also 1986, ich bin 1980 geboren, ich bin 1986 angefangen in Golf- und Landclub Nordkirchen, den kennt vielleicht der ein oder andere, toller Golfplatz zwischen Dortmund und Münster. Da habe ich angefangen und bin dann irgendwie so klassisch als Jugendlicher angefixt worden und habe dann im Landeskader gespielt, später auch ja 5 Jahre DGV-Nationalmannschaft spielen dürfen. Und dann ist natürlich irgendwann so als junger Mann, der zwar sein Abitur gemacht hat, aber Schule war immer nett irgendwo, ja. Aber natürlich hat man viel lieber Golf gespielt. War natürlich dann immer die Idee, okay, was mache ich jetzt? Und dann war eigentlich schon der Wunsch, das Richtung Playing Pro zu machen. Ich habe auch nach dem Abitur die Chance gehabt, 2 Jahre in der DGV-Nationalmannschaft als Playing Amateur zu spielen. Also bin da komplett unterstützt worden. 2 Jahre nur Golf gespielt, davon 1 Jahr bei der Bundeswehr in der Sportförderkompanie. Und das Ziel war schon Playing Pro, also damit so mit dem Spielen das Geld zu verdienen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, am Ende auch dieser 5 Jahre oder auch 2 Jahre, intensiven Jahre, naja, irgendwie, also du bist jetzt nicht schlecht, aber wenn der Kühlschrank wirklich voll sein soll, dann guck vielleicht mal, ob es was anderes gibt. Und weil Golf eben so mein Ding war und auch immer noch ist, habe ich im Grunde dann als Alternative erstmal angefangen, eine Golflehrerausbildung zu machen. Damals über den Frank Adamowitsch, den ich schon lange kenne oder kannte damals auch schon, auch über Kader und Mannschaften, in St. Leon Roth angefangen und mit dem Ziel aber trotzdem parallel zu spielen. Und bin dann aber im Grunde, wie das ja auch so ist, immer weiter. Ich habe zwar auch weiter gespielt, ich spiele auch immer noch sehr viel, auch Golf, aber bin dann immer weiter ins Teaching und ins Coaching reingekommen und dann auch im Grunde mit dem Wachstum in St. Leon Roth, was Jugendförderung anging, was diese ganzen Ausbauten anging, wer den Platz kennt oder vielleicht auch schon ein bisschen verfolgt die Anlage, dann dort in die letztendlich Akademie und sportliche Leitung, ja, zum richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen, irgendwo reingekommen, das mitentwickeln dürfen, mitgestalten dürfen. Und so wirklich meinen immer noch sehr großen Spaß am Coachen, am Teachen gefunden. Und so bin ich zum über das Thema Amateurgolf ins Thema PGA Golf Professional reingekommen.
Okay, erste Rückfrage. Wie oft schaffst du es selber noch auf die Runde und wie gut spielst du, wenn du einen guten Tag hast?
Also, B. Bressy sagt mir Handicap 0. Mein offizielles DGV-Handicap ist, glaube ich, 2,4, was wir mittlerweile auch als PGA-Pros haben dürfen. Ich schaffe es tatsächlich relativ konstant. Also, ich spiele so 20 Runden im Jahr. Meine Tochter spielt, mein Sohn spielt, meine Frau spielt. Also, wir machen dann schon hier in Bremen auch im Club zur Fahr Freizeit im Club mit Golf und allem, was dazugehört. Ja? Also, ich spiele schon wirklich viel. Ja, macht auch Spaß weiterhin.
Ja, sehr gut, so soll es ja sein. Du hast schon gesagt, St. Leon war ein Fixpunkt für dich. Wann ging es denn hoch in Norden? Seit wann bist du jetzt in Bremen ansässig?
2015 bin ich GVNB, also hier Golfverband Niedersachsen-Bremen, Landestrainer geworden. Habe das 3 Jahre gemacht, also bis Ende 2014 bin ich in St. Leon Roth gewesen. Insgesamt 12 Jahre bin ich dann dort gewesen. Ja, tolle Zeit gewesen.
Absolut. Und wie funktioniert das aktuell? Lass uns da mal ein bisschen teilhaben. Also du hast deine, das sieht man ja auch im Hintergrund, hast deine Golfakademie. Machst du das alleine? Hast du noch Kolleginnen, Kollegen dabei? Wie vielen Menschen bringst du das Golfspielen bei oder hältst du auch am Golf? Gib mal so ein bisschen Einblick in dein Daily Business und in deine Arbeit.
Okay, das ist ja hier tiefgehende Frage jetzt. Also wie viel ich dabei behalten habe, weiß ich natürlich nicht. Wir haben tatsächlich jetzt die Fabian Bünker Golfakademie in der Form gibt es jetzt seit 5,5 Jahren. In der haben wir über 2000 Golfern jetzt geholfen. Wir sagen immer, konstanter Golf zu spielen, die Handicap zu verbessern und mehr Spaß zu haben. Und das ist auch unser Ziel. Das ist auch der Gründungsgrund gewesen von mir, warum ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie eigentlich von der Range runter und ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss das ganzheitlicher angehen, das Thema Golf, weil es eben viel mehr ist als nur jetzt Golftraining oder Schwungtraining, Techniktraining, sage ich mal. Wir helfen hier aktuell knapp 500 Coaching-Teilnehmern, wie wir sie nennen, die von uns mit Trainingsplänen, mit Feedback versorgt werden, verschiedene Live-Calls mit verschiedenen Experten nochmal über die Woche haben zum Thema Mentaltraining, Fitnesstraining, Equipment. Und das ist so das, was wir hier aus Bremen heraus machen mit unseren Kunden dann im gesamten Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Also unser Kernansatz ist einfach dafür zu sorgen, dass diese Konstanz ins Spiel reinkommt, dass dadurch das Handicap verbessert wird, dass mehr Spaß dabei ist. Und das stellen wir eben sicher über Trainingspläne, die wir für unsere Coaching-Teilnehmer, unsere Kunden haben, erstellen und eben dann auch ein direktes Feedback zu Golfrunden, zum Training, zum Schwung, also zu all diesen Themen, die dann eben in unserem Fünf-Säulen-Konzept mit dazugehören. So betreuen wir unsere Kunden und so versuchen wir das natürlich dann auch nach außen. Ich habe gerade den Podcast schon erwähnt, YouTube, wir haben einen Blog bei uns auf der Website, fabianbuenker.de/blog, glaube ich, ganz simpel. Also da versuchen wir einfach, Golf in leicht zu transportieren, weil ich glaube, dass es häufig viel zu kompliziert gemacht wird und der Sport komplex genug ist und wir darum, vor allem wir Golflehrer, darum dafür sorgen müssen, dass es im Grunde viel leichter wird, als es dann manchmal gemacht wird.
Ja, spannend und unglaublich viel drin in der Antwort. Lass mich noch mal einmal nachfragen, wann, du hast selber schon gesagt, bei dir ging es früh los, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Du warst 6, Baujahr 80, sind wir auch gleich unterwegs, bin auch 80 geboren.
Guter Jahrgang.
Guter Jahrgang, genau. Wann würdest du denn sagen, wenn wir mal bei den Kiddies loslegen, was ja auch für uns als DGV und dir ist das auch alles bekannt, natürlich extrem wichtig ist, die kleinen Mädels und Jungs irgendwie an die Sportart ranzuführen. Was ist so ein Alter, wo du sagst, da lohnt es sich, mit den Kiddies mal die Golfschläger in die Hand zu nehmen?
Also so schnell es geht, es gibt ja mittlerweile von US Kids My First Putter. Also ich glaube, Golf ist ja tatsächlich Lebenssport irgendwo. Wenn du jetzt Richtung ich sag mal, Richtung Breitensport, ja. Also, das kann man ja wunderbar als Familie machen. Jetzt, wir können Viererflight machen mit meinem Sohn, meiner Tochter, meiner Frau und ich. Also, das ist natürlich, geht ja in keine andere Sportart eigentlich, ja. Also, das so zusammen zu machen. Insofern ist das etwas, wo ich wirklich Eltern nur ermutigen kann, so früh es irgendwie geht, weil das eben auch ein Sport ist, der einfach wahnsinnig lange gespielt werden kann. Wenn es jetzt Richtung Leistungsentwicklung geht, also was vielleicht ein bisschen hinter der Frage steht, so Richtung Kader oder sowas, dann würde ich sagen, ich habe mal, Bernhard Peters hat mal gesagt, gib mir ein 12-jähriges Kind, was athletisch super ausgebildet ist. Damals war er noch Hockey-Nationaltrainer und ich mache den zum Hockey-Olympiasieger. Und ich glaube, das würde auch jeder Nationaltrainer, jetzt der Sebastian oder der Christoph oder der Christian, wie sie alle heißen, auch unterschreiben und sagen, wenn wir da einen guten Athleten haben im Bereich 10, 11, 12 Jahre, der athletisch gut ausgebildet ist, dann kann das in die Richtung was werden. Aber ich würde Eltern wirklich sagen, macht so früh es geht, vielleicht noch nebenbei nebenher eine Mannschaftssportart, dann ist das, glaube ich, eine richtig coole Sache für Kinder und ein richtig cooler Sport.
Genau, lass mich da einmal nachfragen, jeder, die Eltern sind und eigene Kids haben, wie das, also ich verstehe das so, dass, also früh anfangen, aber trotzdem nicht nur Golf, ja? Also, und das gilt ja höchstwahrscheinlich auch für andere Sportarten, sondern eine Parallelsportart wie, keine Ahnung, Leichtathletiktoren, irgendwas, einfach irgendwas?
Wenn man es jetzt planen will, ja, und das Optimum rausholen will, dann würde ich in der Tat sagen, ist sowas wie Leichtathletik super, weil es natürlich eine unheimlich ganzheitliche und umfassende Ausbildung ist, ja, also Laufen, Werfen, Springen. Ich glaube, sowas wie ein Kraftsport, also wirklich gezieltes Krafttraining irgendwann auch sinnvoll ist. Das hängt aber sicherlich immer noch auch mit Wachstum zusammen. Aber auch ein Kampfsport, also jetzt, da muss ich mir jetzt nicht die Nase einhauen, aber Judo, Karate, Taekwondo, das sind ja alles Sportarten, wo ich mit meinem ganzen Körper, mit meinen ganzen Sinnen arbeiten muss. Die sind sicherlich ideal. Aber ich würde sagen, die Kids machen sowieso das, worauf sie Bock haben. Wenn es eine Sportart ist, die vernünftig ausgebildet wird und vielleicht auch eine Mannschaftssportart nebenbei, ich habe Handball früher gespielt, dann ist das auf jeden Fall eine wirklich coole Sache. Weil ich glaube, Golf vor allem transportiert einfach so wahnsinnig viel, was eben viele andere Sportarten nicht haben, ja. Also dieses Thema Konzentrationsfähigkeit und ich muss es ja nicht mal auf die Schule übertragen für die Kinder, aber die ist einfach ja so brutal. Und vor allem auch, und das ist aber sicherlich auch ein Problem der Sportart Golf wieder, dieses Thema Resilienz. Also wie oft muss ich ja mit Rückschlägen umgehen können, die ich vielleicht in anderen Sportarten ja so gar nicht erfahre. Wenn ich im Handball früher daneben geworfen habe, dann habe ich im nächsten Angriff eben das Tor gemacht, ja. So, wenn ich jetzt ein blödes Loch spiele, ja, dann steht das da erstmal auf der Scorekarte irgendwo, ja, dann hat das eine Bedeutung. Also, idealerweise ist sicherlich Leichtathletik was wirklich Gutes.
Und wenn wir mal dabei bleiben, wenn wir jetzt sagen, das ist auch klar, das wissen wir alle, dass das nicht irgendwie immer planbar ist, aber wenn wir bei den Kiddies und Jugendlichen mal bleiben, aus deiner Sicht, die gut werden wollen, kann man mit der Erfahrung oder auch mit Daten und so sagen, wann ist so ein Punkt, wo man einfach hart am Ball bleiben muss, um wirklich gut zu sein? Und oder gibt es diesen vorgezeichneten Weg nicht, weil es auch immer wieder Beispiele gibt, dass Leute, die 18, 19, 20 oder sogar Mitte 20 sind, dann nochmal den Sprung schaffen? Oder ist das mittlerweile nicht mehr so? Ich weiß, komplizierte Frage.
Ja, schwierig zu sagen. Also ich sag's mal so. Ich glaube, Martin Keimer hat mit 12 erst mit Golf angefangen und der ist jetzt nachweislich nicht ganz so schlecht geworden. Ja. Bernhard Langer hat, glaube ich, auch gar nicht so früh angefangen. Wenn ich mir jetzt so von erfolgreichen Golfern Sporthistorien anschaue, ich glaube, dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Also ein Ernie Els, ein Sergio Garcia und so, die haben, glaube ich, alle noch relativ lange, bis sie 14, 15 waren, parallel viele Sportarten gemacht. Weil sie auch natürlich in Ländern gelebt haben, Südafrika, Spanien, wo es natürlich ganzjährig auch Sport draußen möglich ist. Also die haben einfach dadurch, was heute mehr gesteuert wird, haben einfach dadurch eine umfassende sportliche Ausbildung genossen. So, ohne dass sie das irgendwie eigentlich geplant hatten, ja. Ich glaube, heute ist Golf schon viel früher spezialisiert, weil auch in den Verbänden, ich meine, ihr habt mit dem Christian Marisco, den wir in Leon Roth hatten und dann leider irgendwann an den Verband verloren haben, wenn man das mal so sagen darf, einen sensationellen Athletiktrainer, der ja genauso denkt, wird es ja schon viel früher auch gesteuert, diese athletische Grundausbildung, die sonst über andere Sportarten nebenbei gemacht wurde. Ich glaube, wenn du wirklich gut werden willst im Golfsport, dann sind zwei Dinge wichtig. Du musst voll Bock drauf haben. Also du musst wirklich Bock drauf haben, gut zu werden. Das ist Nummer eins und das darfst du schon relativ früh haben. Und dann musst du einfach mit dem, brauchst du einen guten Trainer und musst richtig viel trainieren. So, auf allen Ebenen. Also wenn du das wirklich irgendwann als Beruf machen willst. Das Schöne im Golf ist ja trotzdem, dass es, du bist ja mit 18, 19 nicht fertig. Du kannst ja auch mit, wenn ich mir die heutigen Preisgelder angucke, wenn du die Ausdauer hast und bist erst mit 25 irgendwie auf der Tour oder mit 26 oder 27, dann kann man immer noch sehr, sehr erfolgreich werden. Also sportlich wie monetär. Ja. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, auch in die Nationalkader reingucke, ja, 14, 15, 16, dann sind die ja schon richtig gut teilweise. So gut war ich damals nicht mit 14, 15, 16. Das hat sich schon, das ist schon nach unten gegangen. Also nach unten gegangen im Sinne von, die Spieler, Spielerinnen sind jünger, früher gut.
Und wenn wir mal auf die Trainingsinhalte, beziehungsweise du hast vorhin schon gesagt, ihr habt auch so ein Fünf-Säulen-Konzept da bei euch in der Golfakademie. Ja. Was hat sich denn im Vergleich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch zu deiner Zeit damals, was hat sich maßgeblich vielleicht auch im Kontext Training und die unterschiedlichen Säulen, die man trainieren muss als Golfspielerin und Golfspieler, gibt es da markante Punkte aus deiner Sicht, die sich verändert haben?
Als ich in den Landeskader gekommen bin, da fing das an, dass im Winter Fitnesstraining gemacht wurde. Dann bei so einem Kaderlehrgang, einmal in der Woche. So. Mhm. Danach war es immer total fertig für 2 Tage, ja, weil du hast irgendwie 4 Stunden Sport gemacht, den du sonst mal die Woche nicht machst. Das heißt, das war so der erste Schritt, dass Fitness reingekommen ist. Ja. Dann später im Nationalkader hatten wir dann die Anne Dinser, die auf Lehrgängen das Training gesteuert hat und auch auf Trainings- oder in Trainingslagern sogar mit dabei war. Dann wurde es auch in Trainingslagern, wo ging es also weg von nur Golf, dann ist Fitness dazu gekommen. Und das ist sicherlich ja vor allem für junge Spieler eben, wir haben ja gerade über das Thema Ausbildung gesprochen, extrem wichtig. Natürlich ist Fitness für jeden irgendwo wichtig, aber ich glaube, das ist etwas, was extrem auch heute ja eine Riesenbedeutung bekommen hat. Also eine Riesenbedeutung. Das sind ja alles tatsächlich Athleten, die mittlerweile da auf der Tour spielen. Da sieht man ja keinen dickbäuchigen, biertrinkenden, ich darf das jetzt mal so despektierlich sagen, Engländer mehr. Also die auch, das sind ja overall alles Athleten irgendwo. Und jetzt ist, glaube ich, so der nächste große Schritt, das ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema für die ambitionierten Hobbygolfer, das Thema mentale Stärke. Weil ich glaube, da können einfach die meisten, vor allem die ambitioniert spielen, am allermeisten für mitnehmen. Wenn ich mitkriege, wie die sich von einzelnen Fehlschlägen so auf so einer Runde dann runterziehen lassen, ist das ein ganz Riesenthema. Und das ist ja, wenn ich auch den Nationalkader beobachte, wir haben den Justin Walsh bei uns als Experten, den kennst du auch, der ist bei euch sehr aktiv in den Nationalkadern, ist das ja auch ein ganz, ganz großes Thema, auch zu Recht geworden, dass der Kopf da auch mitgenommen wird. Weil am Ende technisch sind die in der Nationalmannschaft sowieso alle gut, aber die meisten ambitionierten Hobbygolfer haben ja auch einen Schwung, der technisch okay ist und bringen den Ball irgendwie von A nach B. Es sind dann eben andere Elemente. Und das ist, glaube ich, jetzt von ganz oben, von der Tour in dann diese Top-Amateurspieler und jetzt eben zu den ambitionierten Amateurspielern im Hobbygolfbereich runtergesickert. Ja, also erst war es Fitness. Und das ist sicherlich auch im höheren oder im besseren Amateurbereich noch mehr angesiedelt als jetzt bei dem, ich sag mal, ambitionierten Wochenendgolfer. Aber dieses Thema mental und mentale Stärke und mentale Strategien, was kann ich da machen? Das ist etwas, was wir zum Beispiel ganz stark nutzen für unser Coaching, aber was eben, glaube ich, wirklich auch runtergesickert ist und jeder verstanden hat, das kann mir definitiv helfen und ich bin nicht psychisch krank, wenn ich mir da Hilfe hole.
Ja, aber dann lass uns direkt, da muss ich natürlich nachfragen, wie nimmt man den Kopf denn mit? Also in der Tat weiß man das ja, jeder, der selber Sport macht und es gibt ja auch andere Sportarten, wo mittlerweile, so wie du auch sagst, wo es klar ist, dass es sich am Ende da entscheidet, wo einer mental nochmal einfach resilienter ist oder Strategien entwickelt hat, mit Druck oder mit gewissen Themen umzugehen und dann derjenige ist, der gewinnt und nicht zwingt, weil er die noch bessere Annäherung schlägt, wenn wir jetzt beim Golfsport bleiben oder den besseren Driver oder, also wir könnten jetzt alle Schläger durchgehen und alle Schläge. Was gibt es da für Trainingsmethoden, die ihr auch anwendet?
Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, und das ist das, was ja alle, das kennst du sicherlich auch, ja, so diese Freitags Afterwork lockere Runde, also jetzt kein Turnier, sondern kommst auf den Golfplatz an, spielst locker Golf, da spielst du super Golf. Ja, warum? Naja, weil du Fehler nicht so ernst nimmst, weil du es so aus dem Unbewussten ablaufen lässt. So, und dann kommt der Sonntag, das Turnier, ne? Wichtig, Turnier in Anführungsstrichen. Ja, und dann geht's eben los, ne? Dann kommt das Bewusstsein, ne? Fängt dann an zu sagen, oh, heute ist Turnier, heute ist wichtig. So, und wer es schafft, dieses Bewusstsein, soweit es geht, wieder auszustellen und es eigentlich über das Unbewusste ablaufen zu lassen, der hat Zugriff auf sein volles Potenzial. Und das ist etwas, was wir ganz intensiv bei uns trainieren über eine Pre-Shot-Routine. Ja, also wie bereite ich mich auf den Schlag vor? Ja, dass es immer gleich ist, dieser Ablauf, dass ich damit schon mal wirklich eine Art Routine habe. Thema Emotionsmanagement. Ja, schlechte Schläge werden kommen, bringt es nichts, sich darüber aufzuregen. Ich weiß, es ist schwer, es ist mir auch früher nicht gelungen, aber der ist nun mal vorbei. Und auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, das Allerschwierigste für uns, vielleicht auch hier im Westen oder in Westeuropa, in der westlichen Hemisphäre, dieses Thema, ja, die Erwartungen managen. Weil, hey, jetzt habe ich trainiert, jetzt ist Sonntag, jetzt ist Turnier, jetzt ich bin gut drauf, jetzt muss es laufen. Und ich glaube, die wirklich, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, die wirklich erfolgreichen Golfer jetzt mal in unserem Fall, die schaffen es, diese Erwartungen auch zu haben, weil jeder will gut spielen, jeder will sein Handicap unterspielen, ist auch alles okay, ist auch alles gut, ist ja auch ein Antrieb, aber die schaffen es, diese Erwartungen insofern so zur Seite zu schieben, dass aus diesen Erwartungen kein Frust wird. Also wenn dann der Schlag mal nicht perfekt wird oder das Loch nicht wie geplant läuft, dass dann nicht daraus Frust wird, sondern dass sie das eben hinnehmen, resilient, ja, was wir vorhin besprochen hatten, resilient sind und über ihre Routinen, Pre- und Post-Shot-Routine, Emotionsmanagement gelernt haben, okay, abhaken, nächster Schritt. Und das ist das, was wir ganz intensiv machen, was ich auch über den Justin Walsh mitkriege, was auch in der Nationalmannschaft eben ganz, ganz intensiv immer wieder, weil das immer wieder ein Thema ist, trainiert wird. Und was wir eben dann über unser Coaching versuchen, vor allem auch dieses Thema Erwartung, ich nenne es Erwartungslosgolfen, den Fokus weg vom Score zu kriegen, hin zu den Dingen zu kriegen, die ich beeinflussen kann. So, ich kann beeinflussen, habe ich mich richtig vorbereitet, habe ich den richtigen Schläger gewählt, ich kann meine Atmung, meine Körpersprache beeinflussen. Ich kann am Ende des Tages eben nicht zu 100% beeinflussen, ob der Ball jetzt einen Meter neben der Fahne liegt oder ob er vielleicht doch irgendwie durch eine Pitchmarke abgelenkt worden ist oder sowas. Das sind eben Dinge, die nicht in meiner Macht liegen. Und darum, die schaffen, Erwartungen raus, Score ein bisschen zur Seite schieben, auf dem Platz, sich auf sich zu fokussieren, das ist das, was wir trainieren. Und die werden erfolgreich, die werden Spaß haben übrigens auch auf dem Golfplatz.
Und das gilt dann genauso für Leute, die gut werden wollen, also richtig gut werden wollen. Und das gilt aber genauso für die Breite.
Das gilt, das ist aus meiner Sicht eine Basis, die jeder braucht. Ob du jetzt einmal im Monat für den Spaß spielst, ob du ambitioniert sagst, ich will Handicap 18 oder Handicap 9 oder was auch immer kriegen, oder ob du sagst, so, okay, jetzt will ich mal gucken, ob ich da ganz oben hinkomme und irgendwann mal in den Ryder Cup nominiert werde. Das sind Dinge, die verändern sich ja auch nicht. Am Ende, wenn du die Golfer mal hörst, auch die Top-Golfer jetzt letzte Woche US Open wieder, die reden, oder Ryder Cup, die reden über dieselben Themen, die du und ich auch haben. Nämlich, dass ja, hier der Shane Lowry am 18. Loch, der wusste, ich muss dieses Loch gewinnen oder irgendwie, dass ich mein Match teile, dass wir den Punkt kriegen. Was hat der für Druck gehabt? Ja, das ist derselbe Druck, als wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt ein Paar spiele, dann habe ich die Runde meines Lebens gespielt. Oder dann gewinne ich die Clubmeisterschaften oder den Herrennachmittag oder das Matchplay oder den Dienst, die Dienstagsdame, ist ja egal. Es ist ja dasselbe. Ja, so. Und da funktionieren dieselben Strategien. Fokussiere dich auf den Schlag jetzt. Wenn der dran gedacht hätte, wenn ich diesen Punkt hole, ja, da bin ich mir sicher, hätte den Schlag nicht 3 Meter in die Fahne gehauen, da eine 18, sondern dann hätte der den irgendwo hingetoppt, ja. Und das ist das, was alle brauchen, aus meiner Sicht.
Lass mich mal fragen, was würdest du Leuten raten, die jetzt schon ein bisschen älter sind, ja, Mitte 30, Ende 30, vielleicht Anfang 40 und wollen irgendwie loslegen mit dem Golf? So, was rätst du denen? Also
machen.
Ja, genau, machen, gut. Und dann aber auch schon ein bisschen abzielend auf die Frage so, braucht so jemand sofort Training? Wenn ja, bei wem? Braucht der ein Fitting? Wenn ja, wann? Direkt am Anfang? Oder nein? Erstmal tut's irgendwelche Schläger. Also auch mit dem Hintergrund der Frage, vielleicht hast du ja dann Lust, diese Sportart zu machen als Person, aber hast die völlig falschen Schläger in der Hand und nicht das richtige Material und so weiter und so fort. Es ist ja, wie du auch schon gesagt hast und wie wir alle wissen, durchaus eine komplexe Sportart.
Definitiv ist sie komplex, ja. Also klar, der sollte sich natürlich direkt auf fabianbünker.de melden bei uns und bei uns im Coaching anfangen, das ist klar, ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren bei jemandem, der jetzt überlegt, der jetzt wir bleiben mal vielleicht in Wiesbaden bei euch, ja, der da in Wiesbaden lebt, wo der DGV sitzt und jetzt sagt, so, jetzt irgendwie cool, ja, keine Ahnung, jetzt will ich Golf spielen, wie auch immer. Ich würde erstmal gucken, also das allererste, was ich dir, was ich empfehlen würde, wäre einfach erstmal irgendwo so einen Schnupperkurs oder Platzreifekurs buchen. Einfach mal, um zu gucken, ist das was für mich? Und viele Clubs bieten mittlerweile, und das ist super, bieten mittlerweile ja, ich sag mal, Schnupperkurs oder Platzreifekurs an und dann ja auch die Möglichkeit für einen gewissen Zeitraum den Club wie ein Mitglied mal zu erleben. Also einfach mal, um auch herauszufinden, ist der Club denn was für mich? Weil das wäre so ein bisschen so damit einhergehend, schon mal sich zu überlegen, okay, was für eine Art Club möchte ich denn? Ja, möchte ich sportlich jung oder möchte ich irgendwie, ich sag jetzt mal, gediegen und elitär? Irgendwo so, ja? Mhm. Danach würde ich schon mal gucken und dann würde ich eben gucken, gibt es da Platzreifekurse und kann ich danach einfach mal für mich ausprobieren, ist diese über einen, ich sag mal, kurzen oder längeren Zeitraum irgendwo. Wir haben mit Leon Roth früher so 3-Monats-Pakete gehabt, Platzreifekurse. Danach konnten die Leute dann auf den Kurzplatz gehen und spielen. Um mal wirklich zu sehen, ist es was für mich? Ist es was für mich, mich da am Samstag, Sonntag hinzustellen, Turniere zu spielen und habe ich die Zeit überhaupt? So, und dann würde ich sagen, Material hast du gerade gefragt. Es gibt mittlerweile so gute Einstiegssätze oder Einsteigersätze von Wilson. Das reicht erstmal eigentlich für den Start aus. Und wenn ich dann merke, oh, ich bin angefixt, macht Bock, ist cool, dann würde ich allerdings sagen, okay, dann sollte auch direkt ein Fitting gemacht werden. Weil mittlerweile gibt's ja, also wir arbeiten da mit HIO zusammen, aber es gibt viele andere tolle Fitter mittlerweile, die sich rein darauf spezialisiert haben. Und wenn ich mit denen spreche und sage, so Leute, ich will anfangen, ich will jetzt aber nicht direkt 7.000 € für das Vollequipment, sondern ich will eigentlich erstmal vielleicht ein 3er, ein Hybrid, Eisen 7, 9, Sandwedge und ein Putter. Gibt's irgendwas, was ich im Nachgang auffüllen kann? Weil da gibt's ja Firmen, wo man dann auch eben die Schläger nachkaufen kann. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, weil dann, das ist ja wie bei Schuhen, dann passen die Schläger zu mir, ja, und dann kann ich damit erstmal spielen, ja, und hab da was Gutes. So, das wäre wichtig aus meiner Sicht. Weiteres Material, ich glaube, wenn man Laufschuhe hat, reicht's am Anfang erstmal. Der Rest kommt dann sowieso, dass man, wenn man Bock hat, merkt, ach, gibt auch coole Kleidung, gibt coole Golfschuhe und sowas alles. Aber ich glaube, dieses wirklich am Anfang erstmal auch über einen längeren Zeitraum reingucken, ist das was für mich? Weil es ist ja, man muss es einfach ja, man kann es ja nicht wegreden. Es ist ja nicht eine Stunde Tennis spielen, sondern es ist einfach doch ein bisschen aufwendiger. Super schön, aber eben etwas zeitaufwendiger, der Sport.
Was sagen dir denn deine Kunden, Schülerinnen und Schüler, so als oder auch über die Jahre, was ist das? Gibt es etwas, wo du sagen kannst, das ist etwas, wo die sagen, das macht es so komplex, die Sportart? Wenn man so ein Feedback bekommt?
Ja, also zwei Stoßrichtungen. Einmal das Thema Technik im Sinne von, dass man ja quasi auf sein Gefühl sich verlassen muss oder dem ausgeliefert ist, dass sich das jetzt gut anfühlt im Schwung. Und wir alle wissen, feel versus real. Ja, also wer schon mal eine Trainerstunde gehabt hat und jetzt lernen soll, mehr von innen zu kommen und das Gefühl hat, jetzt habe ich mir doch da irgendwie, keine Ahnung, die Arme ausgekugelt schon und bin von innen gekommen. Und wenn man es dann auf dem Video sieht, dann ist das irgendwie so eine Mini-Bewegung, die man da gemacht hat, ja. Der weiß, wie schwer das ist. Also das ist das eine. Und das andere ist definitiv der Kopf. Dass die bei uns sind und sagen, wirklich auch in diese beiden Richtungen gehen und sagen, okay, ich weiß jetzt, ich habe einen ganz klaren Plan für meinen Schwung und für mein Training. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, wie ich auf was reagieren muss. Und die sagen, ich habe eben einen ganz klaren Plan für meinen Kopf, worüber wir gerade gesprochen haben, Routine und so weiter und so weiter. Das sind die zwei komplexesten Dinge, die, glaube ich, auch immer so komplex bleiben werden. Weil Fitness kann ich ja super einfach trainieren. Ja, also wenn ich ein bisschen was mache und das Ziel gerät, dann wird der Körper adaptieren. Die anderen Dinge sind eben ongoing und auch ja so stark von der Tagesform abhängig und von anderen Faktoren, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Das macht es so komplex und schwierig.
Und wenn wir mal ein bisschen den Blick nach vorne werfen in dem Kontext, dass Training heutzutage ja auch viel, glaube ich, schon oder anders. Es gibt ja mittlerweile durch die digitalen Möglichkeiten so viele Kanäle und Optionen, sich auch digital Sachen anzugucken. Wie blickst du da selber drauf? Du hast auch gesagt, ihr nutzt das selber. In dem Gesamtkontext, wie viel sollte man sich digital aneignen und wie viel muss man selber noch mit der Person auf der Range und auf dem Platz stehen? Und vor allem dahin gefragt, was glaubst du, wie entwickelt sich das weiter? Weil ich, also erstmal würde ich jetzt denken, es wird nicht weniger Leute geben, die auf Social Media ihre Trainingsinhalte einstellen. Und das kann ja durchaus auch gut und richtig sein. Aber zugleich ist das ja auch vielleicht eine Gefahr, oder? Dass der ein oder andere irgendwo hängen bleibt und sagt, oh, ich gucke mir nur noch das an. Und dann ist es vielleicht doch nicht so der perfekte Schwung.
Ja, Das ist, da sprichst du was total Spannendes an. Also erstmal ist es total gut, dass es diese ganzen Tipps da draußen gibt. Wir geben sie ja auch so. Und es wollen, und die sind auch alle richtig, die Tipps. Technisch, inhaltlich, das, was ich jetzt so verfolge von meinen Kollegen und Kolleginnen. Und die haben auch alle ihre Berechtigung. Das Problem ist, jemand, der das konsumiert, der ist ja auf der Suche nach etwas. Also der sucht ja jetzt irgendwie den heiligen Gral, den es nicht gibt im Golfsport, ja, den es ja in keiner Sportart gibt, weil es geht immer weiter, ja. Das große Problem dabei ist, dass, und dessen sind wir uns natürlich auch bewusst, auch mit unserem YouTube-Kanal, ist, dass wenn der mir jetzt zum Beispiel ein, oder du mir jetzt ein Schwungvideo schicken würdest, du wärst bei uns im Coaching, du schickst mir das zu, dann kann ich dir natürlich ganz konkret sagen, okay, Konstantin, bei dir passiert jetzt ABC und wir müssen jetzt DEF machen. Ja, und hier sind übrigens die Übungen. Setz die bitte mal um und dann schickst du mir ein neues Video und dann gebe ich dir Feedback darauf, ob du das so umgesetzt hast und ob wir auf dem Weg sind. Das ist ja auch der Vorteil bei uns, dass eben dieser Kontakt schneller ist als jetzt alle 14 Tage Trainerstunde. Aber das ist gar nicht das Thema. Das große Problem ist, wenn jemand auf YouTube jetzt ist, dann sieht er, ah, okay, der sagt jetzt, ich soll also quasi da die Schleife schwingen. Ja, so. Das Problem ist ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, der Golfer hat ja nur sein eigenes Schwunggefühl. So, das heißt, der weiß jetzt ja im Grunde gar nicht, ist der Tipp jetzt wirklich der richtige Tipp für mich? Und der weiß natürlich auch gar nicht, ob er ihn jetzt richtig umgesetzt hat. So, und dann kommt das nächste Problem, dann sucht er den nächsten Tipp und so baut er sich quasi so eine Kaskade an Tipps auf, die irgendwann, ja gar, die haben ja gar keinen roten Faden mehr und die bauen gar nicht aufeinander auf, sondern sind ja irgendwie nur Einzeltipps. So, und dann wird das irgendwann so komplex und dann kommen so viele Schwunggedanken auf einmal, dass wir dann immer wieder erleben, dass Golfer sagen, ja, okay, dann, irgendwie, keine Ahnung, jetzt hat gar nichts mehr funktioniert, obwohl ich alles richtig machen will. Und wir sprechen aber so vom Jojo-Effekt, den man ja von Diäten kennt, ne? Also klar, ich gucke mir so einen Tipp an im Internet, ja, dann trainiere ich ein bisschen mehr, dann bin ich ein bisschen mehr motiviert und dann funktioniert das wahrscheinlich auch besser, einfach weil ich ein bisschen mehr Golf spiele. So, das lässt aber irgendwann nach. Ne? Und dann fällt es eigentlich wieder unter das Ausgangsniveau zurück, weil dann hole ich mir den nächsten Tipp und dann mache ich da wieder was und so wurschtel ich mich da so durch und das ist überhaupt nicht, also das ist die große Gefahr dabei eben. Ja, jeder einzelne Tipp ist richtig. Unser Tipp ist immer, wenn du da was verfolgst, dann verfolg es aus einer Quelle, damit du eben, wenn dann dieselbe, ich sag mal, Thematik oder dieselbe Philosophie verfolgst, es bringt jetzt nichts, Trainer A, Trainer B, Trainer C, Trainer was weiß ich was. Und am Ende des Tages geht eben dann trotzdem nichts über eine zielgerichtete Analyse natürlich, um wirklich zu wissen, was ist denn jetzt bei mir los? Ja, was brauche ich denn jetzt für mein Spiel? Und was ist vielleicht auch, und dafür sind wir Pros ja da, beziehungsweise ich kann jetzt immer nur von mir sprechen, das, was wir machen bei uns, wir suchen eben immer die low-hanging fruits. Also was sind die ein, zwei low-hanging fruits, wie wir es nennen, im Spiel unseres Coaching-Teilnehmers, wenn wir die verbessern, die dafür sorgen, dass er konstanter Golf spielt, ohne jetzt das gesamte Spiel umzukrempeln. Und das ist immer die ganz große Gefahr, die ich dann bei diesem im Internet, YouTube, wo auch immer suchen habe oder sehe.
Mhm. Mhm. Verstehe ich. Lass mich noch einmal nachfragen, wann stellst du denn eigentlich eine Kamera auf mit deinen Schülerinnen und Schülern oder Kunden? Direkt beim ersten Mal oder ist das völlig unterschiedlich? Weil das ganze Thema visuell sich anzuschauen, wie man selber ausholt, wie man schwingt, wie man den Ball trifft und so, ist ja nun erstmal, glaube ich, eine große Chance, dass man das mittlerweile alles perfekt zeigen kann und nicht immer nur erklären muss anhand von Theorie, ne?
Genau, nee, also ich bin ja gar nicht dabei. Wir machen es dann ja quasi online bei uns, ja, also die nehmen sich ja selber auf.
Ja, okay, aber wenn du dabei bist auf der Range, also wenn so ein Mensch das erste Mal zu dir kommt oder das zweite Mal oder so, und wann sagst du so, okay, alles klar, ich habe jetzt erstmal genug gesehen, jetzt will ich dir das mal auf der Kamera, will ich dir das mal zeigen?
Der kommt zu mir, habe ich ja in dem auf die Range gar nicht mehr. Wir sehen ihn natürlich bei auf Golfreisen und auf Coaching-Tagen, ja. Aber ja. Bei mir ist immer, also wenn sie in ihre Analyse bei uns reinstarten, dann nehmen die sich selber auf und auch direkt am Anfang, weil wir natürlich wissen wollen, was ist in der Technik, aber ganz wichtig, wir gucken, und das habe ich früher auch nicht gemacht, wir gucken jetzt nicht nur auf diesen Schwung, sondern wir wollen natürlich auch noch ein paar andere Themen wissen. Ja, also, was passiert bei dir im mentalen Bereich, was passiert unter Druck? Und also, wir machen so ein bisschen so ein All-In-Abfrage. Und das habe ich in der Tat immer schon gemacht, auch als ich noch als normaler Trainer in Bremen auf der Driving Range gestanden habe, dass ich erstmal gesprochen habe, also erstmal verstehen, wie tickt denn derjenige, diejenige, die da vor mir stehen. Was sind denn seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Was sind vielleicht seine Probleme? Was sind seine Herausforderungen? Weil der Schwung, das ist ja ganz wichtig, der ist ja immer nur ein Teil davon. Ist immer nur ein Teil der Lösung. Ja, viele Golfer glauben, das ist die einzige Lösung, ist es ja gar nicht. Aber darum ist dieses, wir machen es per eben schriftliche Analyse und per Chat-Austausch. Aber ich habe immer ganz viel mit denen gesprochen, einfach um zu verstehen, was sind die Ziele, wo willst du hin, wo sind deine Probleme, was passiert draußen auf dem Platz, um das mal in so einem größeren Kontext zu erfahren. Und natürlich wird dann auch der Schwung aufgenommen auf Video. Aber jetzt nicht, um ihn auf Video aufzunehmen, sondern einfach, weil man natürlich viel besser auf Video analysieren kann und auch dann, ich sag mal, gemeinsam durchgehen kann. Oder wir schicken dann eine Videoanalyse mit Voice-Over zurück, die man sich einfach immer wieder in Ruhe angucken kann. Das ist ja der Vorteil davon. Ne? Guck mal hier, da die Bewegung, da wollen wir rein. Oder viele sagen, hier Chicken Wing, nein, der ist jetzt nicht wichtig, der kommt woanders her. Also das machen wir schon relativ früh, aber ist eben ein Teil davon nur.
Gibt es Golfmärkte außerhalb von Deutschland oder Dach, wo du besonders hinguckst in deiner Rolle?
Ja, also natürlich der ganze amerikanische Bereich, weil die natürlich was Digitalisierung und Online und auch Vermittlung viel weiter sind als wir. Das ist ja sozusagen, das schwappt ja dann immer rüber zu uns.
Warum und wie sind die weiter, auch in diesem ganzen Kontext Vermittlung?
Amerika als Land ist natürlich schon mal viel größer. Das heißt, ich fliege jetzt eben nicht aus San Francisco kurz zu meinem Trainer nach New York. Ja, gibt es bestimmt welche, die das machen, aber das gibt es eben nicht. Und die sind in diesem ganzen Thema Online und Digitalisierung viel, viel weiter. Also bei denen ist es viel normaler, dass ich mir auch in anderen Lebensbereichen ja Lerninhalte, Fortbildungsinhalte online zu Gemüte führe und eben nicht, was ja bei uns eigentlich die Pandemie erst gebracht hat. Ja, du sitzt im Homeoffice, ich sitze in Bremen. Ja, früher hätten wir uns irgendwo getroffen zum Podcast, um den aufzunehmen. Ja. Jetzt nehmen wir ihn online auf. Also das ist da viel weiter fortgeschritten, was das angeht. Und der Markt ist schon viel weiter, dass er verstanden hat. Das ist das Wichtige. Dass er verstanden hat, der Trainer muss gar nicht neben mir stehen und mich anfassen und mir was zeigen, sondern wenn ich einen guten Videokurs habe oder ein gutes Online-Coaching oder gute Tutorials, die auf mich, auf meine Situation passen, dann kann ich danach trainieren und dann kann ich danach besser werden. So, und das ist eben total spannend. Und da sind wir, es gibt uns 5,5 Jahre, ich glaube, wir waren die Ersten, die das jetzt in der Form machen und sind auch immer noch die Einzigen, die es in der Form so machen. Aber es kommen natürlich viele nach, was total gut und spannend ist. Aber da sind wir tatsächlich in Deutschland und auch in Europa noch, ja, also am Anfang, würde ich tatsächlich sagen, einer Entwicklung. Und darum ist das total spannend, was da kommt. Die machen es jetzt nicht anders, aber die machen das schon auf einer viel breiteren Basis irgendwo.
Und wie blickst du, ich weiß, es ist auch kompliziert, ich lerne das ja auch tagtäglich quasi von Tag 1, dass wir eine erhebliche Chance haben und Potenzial an Menschen, die Lust haben, Golf zu spielen und es hoffentlich immer mehr werden. Wie blickst du aktuell so auf den Golfstandort Deutschland und was muss passieren, damit wir das Ganze einfach stetig, sukzessive immer weiter öffnen und größer kriegen?
Also erstmal total positiv. Ich bin sowieso jemand, der eher positiv immer in die Zukunft blickt. Darum auch diese ganzen Schwarzmalereien, die es ja im Golfmarkt gibt, sehe ich kritisch oder die sehe ich schwierig irgendwo. Also total positiv, weil ich glaube, dass die Zeit einfach für den Golfsport spricht. Wenn wir diese ganzen, auch da ja wieder, ne, diese ganzen Entwicklungen sehen, ich glaube, Entschleunigung, all diese Themen, Zeit mit der Familie, Zeit für sich, Zeit in der Natur, dann ist das eine Sportart, die auch ja mit dem demografischen Wandel, der spielt uns auch in die Karten, muss man natürlich auch sagen. Also auf der einen Seite hilft er uns, auf der anderen Seite hilft er uns nicht irgendwo, was die Jugend angeht, ist das auf jeden Fall etwas, was weiter wachsen wird. Und ich glaube, wenn die Golfclubs verstanden haben, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, wenn die Golfclubs verstanden haben, wofür stehe ich als Golfclub? Was will ich als Golfclub? Will ich der sportliche Jugendclub sein? Will ich der Erstliga-DGL-Club sein? Und ich will alle oder will ich der Country-Club sein? Ich glaube, das würde dem Markt noch mehr helfen, weil dann würden sich noch viel mehr Menschen in einzelnen Clubs wiederfinden in so einer Art Community. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Weil, wenn ich mir hier jetzt die Bremer Umgebung angucke, Golfclub Achim, super. Ja, die machen das auf relativ jung, Trackman Range, die machen wahnsinnig viele Events. Da gibt's Sommernachtskino auf der Driving Range, also irgendwie so Autokino, total cool, ja. So, und dann muss es aber natürlich auf der anderen Seite auch den, jetzt, da bin ich jetzt Club zur Fahr, vielleicht den etwas mehr traditionellen Golfclub geben, wo sich Menschen wiederfinden. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, glaube ich, je mehr wir es schaffen als Sportart, in der Gesellschaft anzukommen, also dadurch, dass es normal ist, Golf zu spielen, ja, dass andere Sportler Golf spielen, also hier so Thomas Müller und wie sie alle heißen, je mehr die darüber sprechen, dass sie Golf spielen, desto normaler wird das, desto mehr Kinder wollen Golf spielen, desto mehr Familien werden Golf spielen. Das ist, glaube ich, die große Chance, die wir als Sportart haben.
Ich bin bei allem zu 100% deiner Meinung. Das heißt, du glaubst schon, es wäre auch nicht schlimm, wenn es anders wäre, aber in der Tat sehe ich da auch ein riesen Potenzial. Das heißt, du glaubst schon, wenn wir bei den Golfclubs und bei den Golfanlagen bleiben, was ja durchaus diffizil ist für den einen oder anderen, wird sich schon perspektivisch dahin entwickeln, dass sich das nochmal stärker konsolidieren muss, beziehungsweise die Profile geschärft werden müssen.
Ja, glaube ich.
Weil sonst so, es kann halt nicht jeder den Country Club haben und will ja auch gar nicht und nicht jeder will auch auf jung machen. Das ist ja auch völlig okay. Mhm. Also das ist ja, ich finde auch immer, das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Nee, also die Zielgruppen und die Menschen dafür gibt sowieso.
Ja, und heißt ja nicht, dass der Club gut oder schlecht ist, nur weil er das eine oder das andere macht. Also das ist ja der Punkt. Ja, am Ende ist es wie überall bei uns im Leben. Ich muss ja nur draußen auf die Straße, auf die Autos gucken. Jeder fährt das Auto, mit dem er sich ja irgendwie auch emotional, oder ich fahre zumindest ein Auto, mit dem ich mich emotional, oder eine Marke, ja, mit der ich mich emotional verbunden fühle. Ich glaube, da ist es genauso. So, und das ist, glaube ich, etwas, was irgendwie ganz, ganz wichtig ist. Und wenn ich muss ja nur in anderen Lebensbereich gucken, Hotels, da findet es ja schon statt. Es gibt das Adults-Only-Hotel. Es gibt das Familienhotel, es gibt den Robinson Club, Aldiana und so weiter. Also da gibt es ja diese mehr Spezialisierung schon. Und ich glaube, die wird absolut Sinn machen. Und ich glaube, die wird dann leider durch auch einen gewissen monetären Druck dann ausgelöst werden im Golfclub, oder im Golfmarkt, ja, dass sich da Clubs einfach dann wahrscheinlich gezwungenermaßen immer neu erfinden müssen. Und es ist jetzt eben nicht jeder einfach nur ein Golfclub. So. Ich glaube, das würde helfen. Das würde ganz vielen Menschen helfen, sich da noch mehr reinzufinden. Und ich kann ja nur das Beispiel geben für Anfänger, der Peter Merck in Hamburg, ich glaube Red Golf heißt die Anlage, die machen das doch genial für Anfänger. Ja, locker, easy, Trackman Range, irgendwie ein bisschen Afterwork, ein bisschen coole Mucke zwischendurch, dann gibt es mal eine Bratwurst vom Grill, irgendwie eine kalte Cola und ein Bier danach. Das ist doch ein super Einstieg. Und dann kann ich ja gucken, wo gehe ich jetzt hin, was er ja auch ganz, ganz gezielt sagt. Und der hat seine Nische gefunden.
Ja, absolut, in der Tat. Und dann lass mich abschließend fragen, wir haben eben schon, du hattest eben gesagt, so wo die Reise vielleicht so grundsätzlich hingeht in den nächsten Jahren, auch mit sowas aus Amerika rüberschwappt. Was bedeutet das konkret für dich, für eure Golfakademie? Was sind so Milestones, wo du glaubst, dass es die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre hingeht? Wo seht ihr euch?
Wachsend. Ich glaube, dass das online immer normaler wird. Ja, nee, glaube ich wirklich. Es wird immer normaler. Dadurch, dass auch einfach ja mehr Menschen Golf spielen und jetzt eben, und das muss man einfach auch sagen, der Golflehrer vor Ort wird immer seine Berechtigung haben in verschiedenen Tätigkeiten, in verschiedenen Formen in seinem Golfclub. Aber es gibt natürlich auch immer mehr Menschen, die dann sagen, naja, ich will eben auch einfach nicht jeden Dienstag eine Trainerstunde um 17 Uhr haben, sondern ich will dann trainieren und dann spielen, wann ich will und ich brauche dann das Feedback, was er will. Und das kriegt er bei uns. Darum werden wir weiter wachsen. Wir wollen weiter wachsen. Wir sehen jetzt die Chance für uns. Wir sehen aber auch, wie gut ja unser Produkt wirkt. Wir wollen jetzt nicht wachsen, um zu wachsen, aber wir wissen einfach, dass wir helfen können. Und darum sehe ich da total positiv in die Zukunft und bin da total gespannt, was da noch kommt. Und was dann vielleicht auch nochmal möglich ist. Wer weiß das schon, mit KI und vielleicht irgendwelchen Brillen mal, dass man dann doch sich irgendwo hin transformieren kann. Ich weiß es nicht. Aber da sind sicherlich auch allein durch diese Techniken ja noch viele, viele Möglichkeiten im Markt. Also vor allem, was uns für uns Trainer angeht, die sehr spannend sind.
Super. Guck mal, dann haben wir das auch noch mitgenommen. Fabian, vielen Dank für den kurzweiligen...
Muss man heute erwähnen.
Ja, absolut. Und auch allein höchstwahrscheinlich wäre es
aber gar nicht getippen,
ausgespart. Das wäre auch noch mal ein eigenes Thema gewesen, holen wir dann nochmal nach. Vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke die Daumen, dass das so dir wachsend weitergeht. Und vor allem bleib gesund. Danke dir.
Konstantin, vielen Dank für die Zeit.
Ciao, ciao.